Willkommen zu Teil 1 unserer Miniserie über Open Access. Wir würden euch gerne dazu verleiten, Wissen mit anderen zu teilen. Heute mit Mighty Nguyen Kim, eigentlich promovierte Chemikerin, heute Wissenschaftskommunikatorin auf YouTube. Ihr Kanal heißt MyLab und wir sitzen gemütlich bei ihr daheim auf dem Sofa. Mai sagt, Wissenschaft sei nichts Privates. Hallo Mai.
Hallo Olga.
Als du damals hingegangen bist und Chemie studiert hast, hast du all das hier vorgehabt? Wissenschaftskommunikation, YouTube und so weiter?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte natürlich in die Forschung gehen, weil ich glaube, sonst fängt man auch kein Chemiestudium an. Aber es kam tatsächlich erst mit der Doktorarbeit. Das Chemiestudium ist ja tatsächlich so gestaltet, dass die meisten promovieren, ja, müssen, sag ich mal. Man muss natürlich nicht, aber die meisten machen es. Man hört immer wieder, man kriegt sonst keinen Job. Und deswegen war der Job-Einstieg für mich immer so weit weg, dass ich mir nie so richtig drüber Gedanken gemacht habe, was ich denn wirklich machen möchte, zumindest seit ich dann irgendwann gestartet hatte. Also vorher habe ich mir viele Gedanken gemacht und dann, als ich angefangen hatte, dachte ich, okay, gut, jetzt bin ich erstmal viele Jahre beschäftigt und erst tatsächlich mit der Doktorarbeit, mit dem letzten Abschnitt der Ausbildung, dachte ich ja, vielleicht will ich ja doch sowas wie Wissenschaftskommunikation machen. Und so ist es dann auch gekommen.
Was wolltest du denn forschen, als du in die Forschung gehen wolltest? Hattest du da schon einen Plan?
Ich hatte mich schon immer für tatsächlich Polymerchemie interessiert. Das klingt jetzt komisch, aber und zwar, weil mein Vater tatsächlich Polymerchemiker war. Und ich bin ja dann tatsächlich auch Polymerchemikerin geworden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in so einen biologisch-medizinischen Forschungsbereich reinbegeben würde, weil ich hatte Bio in der Schule tatsächlich noch abgewählt. Aus dem Missverständnis heraus, dass Bio langweilig ist. Aber das traf nur auf die Schule zu. Es stimmt nicht.
Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich Wissenschaftskommunikation?
Es kam eher schleichend. Also ich habe während der Doktorarbeit angefangen, sowas wie Science Slams zu machen. Oder ich war beim Falling Walls Lab. Das ist sowas ähnliches. Fame Lab kennen vielleicht auch manche. Da muss man innerhalb von 3 Minuten seine Forschung vermitteln. Also man hat wirklich keine Sekunde mehr. Und das hat mir dann, also die Herausforderung hat mir total Spaß gemacht. Es hat mir riesig Spaß gemacht, dass fremde Menschen auf mich zukamen und sagten, das ist ja total cool, das, was du forschst, oder erzähl mal mehr. Also, dass Menschen außerhalb meiner Kommilitonen sich dafür interessiert haben. Und dann habe ich auch irgendwann als Hobby mit einem YouTube-Kanal angefangen. Das war ja damals noch The Secret Life of Scientists, so hieß der. Und erst als ich damit angefangen hatte, wurde mir langsam klar, wie wichtig das auch tatsächlich ist, Wissenschaft zu vermitteln. Nämlich, dass das, was wir ja zum Beispiel im Labor machen, dass das nicht hinter irgendwelchen Fachbegriffen für immer im Elfenbeinturm bleibt, sondern dass möglichst viele Menschen das auch verstehen.
Jetzt ist Wissenschaftskommunikation ja was für so Typen wie mich, also der normale Mensch auf der Straße, der erklärt kriegen sollte, wie funktioniert eigentlich so Forschung und so. Was wir hier aber machen wollen, ist, wir wollen über Veröffentlichung von Wissenschaftlern für die eigene Community, also für WissenschaftlerInnen reden, Journals und so, ne? Stichwort. Ich habe nie wissenschaftlich gearbeitet, obwohl ich ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht habe. Erzähl doch mal, wie das bei euch läuft. Also wie läuft das bei euch Profiforschern? Ihr forscht, wie geht's dann weiter?
Genau, wenn man, also jetzt typisch für Naturwissenschaftler, man sammelt Daten, wertet die aus, schreibt das zusammen und dann kommt der eigentlich anstrengende Part oder auch das, was gerade wir Naturwissenschaftlerinnen nicht so gerne machen, nämlich erstmal sowieso was schreiben. Und dann kommt der ganze Peer-Review-Prozess. Das heißt, man reicht das ein bei einem Journal. Dann kann es natürlich schon an erster Stelle beim Editor zurückgehen, sagen, ne, das passt irgendwie nicht zu uns. Oder man kommt dann eine Runde weiter, dann wird das Manuskript geschickt an andere Expertinnen und Experten dieses Gebiets, die man aber nicht kennt. Also das ist dann anonym. Und dann wird es eben kritisch auseinandergenommen. Man kriegt das Ding zurück. Manchmal möchten die das man zum Beispiel ein Experiment wiederholt oder ihnen fehlen bestimmte Daten, die sie da vermisst haben und so weiter. Das heißt, so ein Publikationsprozess, also bei mir ging, das kannte ich eigentlich nur aus der Doktorarbeit, das kann sich schon ganz schön lange hinziehen.
Was heißt lange in Zahlen?
Naja, also ich habe eine Zeit lang zum Beispiel in Boston geforscht, bei der Forschungsgruppe von Robert Langer oder Bob Langer. Und das ist eine sehr ehrgeizige Forschungsgruppe zum Beispiel. Also dort arbeiten fast ausschließlich Postdocs. Also es gibt mehr Postdocs als Doktoranden. Das ist so ein akademisches Sprungbrett für Leute, die eben in Akademie bleiben wollen, die in der Forschung bleiben wollen. Und da ist es tatsächlich so, dass die sagen, nee, wir wollen nur richtige High-Impact-Paper. Also wirklich Paper, die man sich auf den Lebenslauf schreiben kann, wenn man eben Professorin werden möchte. Und da kann es Jahre dauern, bis man sagt, nee, dann noch was publiziert. Also selbst heute noch kriegen sowohl mein Mann als auch ich, also wir waren beide zusammen in Boston, sind wir immer noch involviert in irgendwelche Manuskripte oder so oder irgendwelche Auswertungen, weil das ist dann extrem. Ja. Wenn man dann die andere Strategie fährt und sagt, ich publiziere einfach so viel wie möglich, sobald ich so viel Stoff zusammen habe, dass man da irgendwie ein Paper draus machen kann, dann publiziere ich das, egal wo. Das kann man natürlich auch machen, dann geht's schneller.
Wenn du hast deine Forschung gemacht. Jetzt schreibst du ein Paper, reichst es bei so einem Journal ein, das wird abgelehnt. Ist das gleichbedeutend mit, deine Forschung hat nicht stattgefunden?
Ich sag mal so, was nicht publiziert wurde, hat nicht stattgefunden. Diese Einstellung gibt es ja leider. Und da muss ich aber widersprechen. Ich glaube, jeder, der mal Forschung ernsthaft gemacht hat, weiß, nur weil man zum Beispiel keine publizierbaren Daten herausbekommt, heißt das nicht, dass man nichts gemacht hat. Denn auch die gescheiterten Experimente sind ein wichtiger Wissensgewinn. Und die werden aber nicht publiziert. Also was ich ganz spannend finde, ist, dass, ich frage mich, ob es das noch gibt, müsste man mal googeln, das Journal of Unsolved Questions. Kennst du das?
Nee, klingt aber gut.
Ich glaube, das kommt aus Mainz, also da habe ich ja studiert. Und da geht es, glaube ich, tatsächlich darum, dass ja nicht nur positive Ergebnisse wertvoll sind, sondern auch die negativen, die bringen uns ja eigentlich auch weiter. Und dann gibt's ja auch noch andere Faktoren, zum Beispiel mache ich in meiner Forschung etwas ganz Neues, bin ich zum Beispiel total kreativ, gehe einer ganz neuen Idee nach, wo ich mich nicht schon an Arbeit dranhängen kann, die jemand anderes schon vorher gemacht hat, oder bin ich ziemlich unkreativ, sage ich mal, jetzt für einen Chemiker gesprochen, ich hänge da hier noch irgendwie so eine andere funktionelle Gruppe dran und mache da einfach ein neues Paper draus, obwohl ich gar nicht weiß, wozu das gut sein sollte. Aber Hauptsache, ich habe da ein Paper. Also ich denke nicht, dass die Anzahl von Publikationen sehr viel aussagt über die Qualität eines Forschenden. Ja.
Trotzdem sagtest du gerade High-Impact-Papers oder High-Impact-Forschung. Und ein High-Impact heißt doch die Anzahl der Publikationen, oder?
Nee, High-Impact heißt zum Beispiel Science oder Nature, haben dann einen ganz hohen Impact-Faktor.
Okay, also, es ist davon abhängig, wo man publiziert, genau. Ist abhängig, für wie gut man gehalten wird, sozusagen.
Ja, klar, natürlich. Es gibt halt in jedem Fachbereich, Nature und Science sind vielleicht insofern für manche Bereiche schlechte Beispiele, weil die natürlich sehr breit sind. Es gibt natürlich auch sehr renommierte, spezifische Fachjournals. Aber natürlich gibt es auch da Abstufungen, wo man sagt, ah, das ist jetzt ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Paper, wo es einfach auch nicht so einfach ist, da bei diesem Journal angenommen und publiziert zu werden. Und es gibt halt andere, wo es ein bisschen einfacher ist. Und ich find's auch ein bisschen schade, dass sich halt in der Forschung alles nur um Publikationen dreht. Weil, wie gesagt, es ist, sagt halt nur begrenzt etwas aus.
Aber veröffentlicht werden muss es ja.
Ja, aber ich sehe eben auch, man kann ja mal schauen, wie die Zahl der Veröffentlichungen steigt in letzter Zeit. Und wenn es nur um Publikationen geht, und es gibt auch diesen Publikationsdruck, den viele verspüren, ne?
Publish or perish.
Publiziere oder verrecke quasi. Dann führt es automatisch dazu, dass, ich sag jetzt mal plump gesagt, schlechte Forschung publiziert wird. Ne? Ich krieg irgendwas, ich schreibe irgendwas zusammen, ich krieg das zwar publiziert, aber es bringt niemandem was. Und ich habe diese Flut von Publikationen. Ich glaube, jeder, der zum Beispiel mal eine Doktorarbeit gemacht hat, ich glaube, da merkt man es erst wirklich, spürt man es im eigenen Leibe. Das heißt, ich möchte zum Beispiel irgendwas rausfinden, ich recherchiere und finde irgendwie ein Paper, wo ich denke, ach, guck mal, das hilft mir. Das ist genau das, was ich versuche rauszufinden, versucht es nachzukochen, jetzt ich als Chemikerin, und merke, das klappt überhaupt nicht, ist gar nicht reproduzierbar. Und das ist natürlich sehr schlecht, nicht nur, also für die ganze Wissenschaft. Wenn wir sagen, Publikationen sind so wichtig, dass Leute quasi jeden Mist publizieren, dann verringert das natürlich auch die Qualität der Forschung.
Und wenn du recherchierst nach einer Publikation und die lesen willst, hast du meistens eine Bezahlschranke davor. Musst also erstmal Geld bezahlen, um rauszufinden, dass das schlechte Forschung ist, die du da gesehen genau. hast. Jetzt hast du vermutlich andere Quellen. Die Alternative, und dafür wollen wir ja auch ein bisschen Werbung machen hier, die Alternative zu dieser Art des Publizierens in einem Fachmagazin, das dann Geld dafür verlangt, dass andere das lesen, ist Open Access.
Das Prinzip ist ja eigentlich ganz einfach. Warum sollte ich Geld bezahlen, um Zugriff zu wissenschaftlichen Ergebnissen zu haben? Ich meine, damals war ich ja an der Uni. Die Unis haben ja entsprechende Deals mit den Verlagen und so weiter, so dass man Zugriff auf viele dieser Publikationen hat. Jetzt, ich verlinke ja zum Beispiel bei meinen YouTube-Videos immer Originalstudien. Und dann viele davon sind.
Kann man nur das Abstract lesen, ne?
Ja, viele davon sind halt dann leider nicht zugänglich, wenn die Leute nicht bezahlen. Und das ist eigentlich irrsinnig, wenn man drüber nachdenkt, weil die meiste Forschung wird mit öffentlichen Geldern gemacht. Und das ist ja unglaublich, dass die Öffentlichkeit da gar nicht lesen kann, was da mit ihrem Geld geforscht wurde. Und deswegen Open Access ist natürlich eine super Sache, dass man sagt, nee, Wissenschaft muss zugänglich sein, kostenlos. Nur irgendjemand muss es natürlich bezahlen. In dem Fall heißt es dann, dass man selber bezahlt, um da zu publizieren. Und das hat natürlich auch so seine Schattenseiten, sag ich mal.
Hast du eigentlich schon mal von Urheberrechtsgesetz Paragraph 38.4 gehört?
Klar, nein. Klar. Oder vielleicht, wenn du es mir sagst, ja, was es ist.
Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erschienenen Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger bla 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 ansieht, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von 12 Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen.
Ha.
Das heißt, sobald du in einem Fachmagazin publiziert hast, das regelmäßig erscheint, ja, also nicht nur in einem Buch, hast du nach einem Jahr das Recht, das anderweitig zugänglich zu machen, also Open Access zu publizieren.
Das wusste ich nicht. Seit wann ist das so? Schon immer?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wann dieses Urheberrechts oder dieser Paragraph so ins Urheberrecht geschrieben wurde, aber es steht da. Was denkst du, warum, abgesehen davon, dass sie es nicht wissen, warum machen ForscherInnen das nicht?
Ja, also wie gesagt, wenn es darum geht, gut, also zu publizieren in angesehenen Journals, da ist man ja auch so ein bisschen davon abhängig. Ne? Also es gibt ja inzwischen dann immer mehr auch Open Access Journals und damit auch Journals, die ein gewisses Renommee haben. Aber wenn ich nun mal in einer bestimmten Zeitschrift publizieren möchte und die ist nicht Open Access, da muss man sich natürlich schon fragen, publiziere ich jetzt in etwas in Anführungsstrichen Schlechterem und bezahle dann auch noch selber Geld dafür? Oder nehme ich nicht doch lieber das, was halt besser für meinen Lebenslauf ist? Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar.
Mit dem bezahle Geld dafür, verstehe ich das richtig? Das heißt, ich muss, wenn ich in der Science zum Beispiel eine Studie lesen will, Geld bezahlen, damit du dieses Geld nicht bezahlen musst.
Also normalerweise zahlt, also bei den normalen Journals, sage ich mal, die nicht Open Access sind, zahlt der Leser, also derjenige, der Zugriff haben will. Zum Beispiel die Unis sind das dann so ein ganz großer Abnehmer oder halt die einzelnen Personen. Das macht dann halt wahrscheinlich keiner. Du kannst natürlich $30 zahlen, um dann eine Studie zu lesen. Aber das ist das Prinzip, der Leser zahlt. Bei Open Access ist es ja nicht so, dass keiner zahlt. Irgendjemand muss ja trotzdem diese Arbeit bezahlen. Das muss ja verlegt werden, es muss publiziert werden und so weiter. Und da ist es eben so, dass die Forschenden selbst das dann bezahlen. Und dann hat sich ja in letzter Zeit, da war das jetzt, ist das jetzt schon ein oder zwei Jahre her, wo es dann nochmal die großen Recherchen gab zu Raubjournalen, also die das dann ausgenutzt haben, diese Open Access Bewegung, und gesagt haben, wir nehmen jeden Mist von euch, wir nehmen auch irgendwelche Pseudo-Scharlatan-Studien, wir nehmen auch irgendwelche, also absoluten Buchstabensalat, wenn ihr uns nur genug Geld zahlt oder eine entsprechende Summe zahlt, veröffentlichen wir alles. Ohne Peer Review, also ohne die Qualitätskontrolle. Aber wir bieten euch eine, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Studie, die ihr euch irgendwo auf die Homepage schreiben könnt. Wir nehmen euer Geld und publizieren das. Das sind diese sogenannten Raubjournale. Klar, ein ganz großer Teil der Arbeit des Peer Review ist, wird nicht bezahlt. Und das ist ja irgendwie auch richtig so, weil das wäre ja auch schräg, ne? Wenn ich jetzt bezahlt werden würde, damit ich die Arbeit eines Kollegen oder einer Kollegin bewerte, ist das irgendwie auch nicht richtig. Also eigentlich müsste es meiner Meinung nach komplett aus öffentlichen Geldern bezahlt werden oder ja, es müsste halt Teil des Forschungsantrages sein.
Und wir bräuchten dann aber immer noch eine Qualitätssicherung der Qualitätssicherung, beziehungsweise ein wie auch immer geartetes Siegel für ein seriöses Open Access Journal.
Genau, darüber wird ja auch diskutiert, ob es sowas wie eine Blacklist und Whitelist geben sollte. Ist prinzipiell ein guter Gedanke, ne? Aber so wie du sagst, man braucht ja dann eine Qualitätssicherung. Man muss ja dann auch sicherstellen, dass die Menschen, die diese Liste aufstellen, dass die auch nochmal irgendeiner Art von Kontrolle unterliegen. Wenn man das irgendwie sicherstellen kann, ist es natürlich eine gute Idee. Wenn nicht, dann nicht unbedingt.
In der Qualitätssicherung bei Open Access, würde es da einen Unterschied geben zur Qualitätssicherung in Journals? Nein, oder?
Du meinst jetzt, ob man, wenn man jetzt sowas wie eine Whitelist aufstellen würde?
Zum Beispiel.
Naja, die Qualitätssicherung bei den einzelnen Veröffentlichungen ist ja sehr konkret. Also da geht's ja wirklich darum, deine Daten nochmal kritisch zu beäugen, deine Auswertung zu prüfen, deine Rückschlüsse, die du daraus ziehst, dann nochmal zu überprüfen. Ich denke tatsächlich, dass sowas wie eine Whitelist von seriösen Journals mit weniger Aufwand ja umsetzbar wäre. Aber ich glaube, dass ich möglicherweise gibt es da auch schon Bewegungen, da was zu machen. Vielleicht bin ich da nur noch nicht informiert.
Wenn ich jetzt mal das Rumspinnen anfange, angenommen, alle würden nur noch Open Access publizieren. Das würde ja bedeuten, alle hätten unmittelbar Zugriff auch auf diese Arbeiten. Das heißt wiederum, dass die Community das Peer-Reviewing sogar übernehmen könnte. Damit würde doch sogar die Qualität des Peer-Reviewings erhöht. Oder ist die ohnehin hoch?
Das Peer-Review ist sicherlich nicht perfekt. Also das weiß, glaube ich, auch jeder, der schon mal publiziert hat. Leider ist ja Wissenschaft, Wissenschaft wird ja auch nur von Menschen gemacht. Und auch da gibt's persönliche Zwiste. Auch da gibt's leider Politik. Es fängt ja schon damit an, dass ich ein Manuskript nicht anonym einreiche. Da steht mein Name, da steht auch der Name meiner Forschungsgruppe drauf. Und natürlich gibt's auch manchmal, Kollegen aus dem selben Forschungsbereich, denen sind wir sympathisch, anderen sind wir vielleicht nicht sympathisch. Also da gibt's durchaus Geschichten, wo man sagt, okay, das hier nicht so ganz anonymisiert ist, ist auf jeden Fall ein Problem. Und andere sagen dann, ja, aber selbst wenn wir anonym einreichen würden, die Leute würden trotzdem checken, aus welcher Gruppe das kommt. Allein schon welche Literatur man selbst zitiert. Man zitiert natürlich gerne irgendwie aus derselben Gruppe oder von Freunden, ne? Das ist ja klar, weil Zitierungen zählen ja auch in der Wissenschaft. Also das ist alles natürlich nicht ganz perfekt. Man versucht natürlich durch viele Kontrollmechanismen das möglichst zu unterdrücken. Aber Peer Review ist bei aller Liebe nicht optimal, sage ich mal. Es gibt Bestrebungen, dass man sagt, ich mache sowas wie so ein Pre-Publishing und bin da ganz transparent und gebe meine Forschung frei für die Kritik aller, die sich dafür interessieren. Da machen natürlich auch nicht unbedingt alle mit. Es gibt gerade im, wenn ich jetzt in der Chemie an Forschungsbereiche denke, wie Wirkstoffentwicklung, Synthese, also Synthese von neuen Wirkstoffmolekülen. Das ist oft auch ein Wettrennen. Da kann es dir wirklich passieren, dass du ein halbes Jahr, ein Jahr oder noch länger an etwas arbeitest und dann kommt irgendeine Forschungsgruppe auf der anderen, irgendwo in Asien oder in den USA vor dir mit dem Paper raus und dann stehst du da und die ganze Arbeit war umsonst. Das kann natürlich passieren und dann, sowas steht natürlich auch im Wege, weil dann Forscherinnen und Forscher sagen, nö, da mache ich doch nicht mit. Ich verrate doch den Leuten nicht, woran ich gerade arbeite. Das passiert leider auch.
Falls du nochmal Wissenschaft machen würdest, wie würdest du veröffentlichen?
Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr tollen Doktorvater habe. Ich habe nämlich nicht viel veröffentlicht. Also ich habe zum Beispiel in meiner ganzen Doktorarbeit eigentlich nur ein Paper rausgebracht als Erstautorin, weil ich tatsächlich an was sehr Neuem geforscht habe, das auch gar nicht so geplant war. Also ich hatte ein Forschungsprojekt angefangen und habe dann mitten nach einem Jahr etwas ganz Seltsames herausgefunden und hatte dann von meinem Doktorvater auch das Go bekommen, ja, ist doch spannend, geh dem doch nach. Obwohl er wusste, kann gut sein, dass das jetzt nicht die publikationsstärkste Route ist, die ich dann gehe. Aber ich habe so definitiv viel mehr gelernt, glaube ich, als wenn ich Publikationen gejagt hätte und bin auch total dankbar, dass mein Doktorvater das nicht nur so mich da so gelassen hat, sondern auch mich, meine Arbeit nicht nur anhand von Publikationen bewertet hat, sondern auch an dem, was er eben gesehen hat, was ich da mache und wie er das eben verfolgt hat und auch betreut hat, die Forschung. Deswegen habe ich da eigentlich, bereue ich da nicht viel und da ich ja tatsächlich jetzt sowieso jetzt in der Wissenschaftskommunikation gelandet bin, war diese Art von Doktorarbeit, glaube ich, richtig gut für mich, weil ich da sehr viel gelernt habe. Aber was klar ist, ich hätte sowas von gar keine Chance gehabt, jetzt auf eine Professur, das ist auch klar.
Aber du hättest sie oder hast sie im Journal veröffentlicht?
Ja, ja.
Was müsste Open Access dir bieten, damit du gar nicht erst zum Journal gehst?
Es dreht sich so viel immer noch um Renommee in der Forschung. Und natürlich gibt es auch sicherlich Forscherinnen und Forscher und auch die sagen, nee, das aus Prinzip finden wir es, möchten wir in Open Access publizieren. Und ganz ehrlich, das ist dann nochmal so eine Sache, die meiste Forschung wird ja tatsächlich von Doktorandinnen und Doktoranden getragen. Zumindest ist das in den Naturwissenschaften so. Also wir sind die Workforce, wir sind auch diejenigen, die publizieren am meisten. Wir sind aber sehr abhängig von unseren Betreuern, also von Doktor, Vater, Mutter. Und wenn die dann sagen, nö, ich möchte, dass du hier publizierst, hat man keine Chance. Also man ist schon sehr abhängig davon. Das heißt, da muss man auch wirklich diejenigen etwas höher in der Hierarchie da zur Verantwortung ziehen.
Jetzt hatten wir 30 Minuten fürs Thema. Wie würdest du deinem Doktorvater in 30 Sekunden erklären, warum er lieber mal Open Access publizieren sollte?
Ja, Wissenschaft und Forschung ist nichts Privates. Das ist etwas für die Gesellschaft. Und nicht zuletzt wird die Forschung auch deswegen zum großen Teil von Steuergeldern finanziert. Und ja, wir alle sollten ein Interesse daran haben, dass Wissenschaft für alle zugänglich ist.
Maite, vielen Dank.
Danke auch.
Das war Teil 1 unserer Miniserie, die euch dazu verleiten soll, euer Wissen zu teilen. Wir veröffentlichen als Podcast, das heißt, ihr könnt uns kostenlos abonnieren. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mehr zu Open Access wissen wollt, schaut auf unserer Webseite vorbei. Die heißt bildung-forschung.digital.